Die Schwafelhelden. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 77. Die sieben magischen Kelche oder der Tempel des Bösen. Der zwölfte Teil.
Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
Ihr habt sie also auch nicht gesehen?
Nein.
Nein, wir haben nichts gesehen.
Ihr werdet niemals verhindern können, dass er wiederkehrt.
Ja, schaut mal, hier ist noch eine Kiste und ich weiß nicht, also ein Kelch fehlt uns ja, glaube ich, noch, ne? Den müssen wir auch noch unbedingt finden.
Wo ist der Hydron?
Oh. Was ist passiert? Wie geht's dir?
Wir waren in dem Raum, mit dem Fässer.
Was habt ihr gemacht? Also ich fange an, die Dukaten zu verteilen und drücke jedem 12 in die Hand und komme bei mir an und wundere mich, dass nur noch 2 übrig sind.
Was ist passiert? Lorana, was hast du mir eingeflößt? Warum habe ich so einen Dickschädel?
Wie viele Priester waren das wohl da oben? 7 vielleicht?
Ja, dann verkleide ich mich als Panaschid und...
Wie heißt er jetzt? Panaschid oder Panaschid?
Das weiß ich, wie er heißt.
Auf der Fußmatte sitzt ein uralter Mann mit weißem Haar und einem langen weißen Rauschebart.
Und seitdem hüte ich als Erinnerung in Lichtgestalt.
Ihr habt ein Kochbuch geschrieben?
Basilikumrezept? genau, also zuerst Richtung Westen, dann hoch und wir sind ja vorhin dann rechts abgebogen und dann links abbiegen. Das ist der schnellste Weg.
Und dann auch auf.
Okay. Ja.
Auf, jawohl.
Die Schwafelhelden machen weiter wie bisher und verbringen ihre Zeit damit, unschuldige Priester zu ermorden. Schließlich ist das schon Kult, yeah. Und damit wir mehr Merchandise verkaufen, werden wir auch bald T-Shirts mit toten Priestern an euch schicken. Jetzt geht es aber erstmal weiter und bevor es in das Finale geht, treffen die Schwafelhelden einen alten Priester namens Vicius Medinaitius. Er hustet zwar die meiste Zeit, aber er kann ihnen auch ein paar Tipps geben, und vor allen Dingen eine alte Sanduhr, mit der man die Zeit festhalten kann. Wie das funktioniert, weiß niemand, das hat sich nämlich Meister Henny nicht ausgedacht. Das durfte ich nicht sagen. Natürlich weiß jeder, wie es funktionieren tut. Jetzt geht die Geschichte weiter und wir stehen vor einem großen Big-Ass-Room mit dem Big-Ass-Monster drin. Hauptsache Big-Ass. I like. Jetzt wollen wir erleben die Fortsetzung von diesen mysteriösen Geschichten.
Ihr bahnt euren Weg zu dem Sanktum dieses Tempels. Und ja, euch allen schlägt das Herz spürbar bis zum Halse, weil ihr natürlich auch alle merkt, dass ihr mit den 7 magischen Kelchen bewaffnet euch offensichtlich dem purpurnen Feuer und dem Herz, wie Alphogula Basilius es genannt hat, dieses Tempels nähert. Ihr kommt tatsächlich an die Wegbiegung an, beziehungsweise die Einbuchtung, den Gang, den Lorana euch beschrieben hat, wo sie euch hinführt. Und ihr alle lugt in diesen Baum hinein und ich möchte euch einmal jetzt beschreiben, was ihr alle seht, weil ihr alle da reinlugt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da jetzt noch keiner reinläuft. So, der Raum ist in etwa 40 mal 40 Schritt groß und die Höhe des Raumes beträgt 20 Schritt. Den einzigen Zugang bildet eine türlose Öffnung im Norden. Da oben, da steht ihr sozusagen. Es handelt sich um einen riesigen, vollständig mit Marmor ausgekleideten Saal. Die Decke wird durch insgesamt 12 Säulen abgestützt. Überall an den Wänden stecken in Eisenhalterungen besonders präparierte Pechfackeln, die ein rotes, beinahe violettes Licht verströmen. Aus der Südwand des Raumes tritt eine riesige Statue hervor, die einen weit gaffenden Schlangenkopf darstellt. Eine breite Treppe, ebenfalls aus Marmor, führt direkt in das weit aufklaffende Maul dieses abartigen Götzenbildes hinein.
Aha.
Am Fuß der Treppe steht ein Oberpriester des Kultes, in ein langes, weißes, reich besticktes Gewand gehüllt. Er ist gerade mit dem Rücken zu euch gewendet, also er blickt die Götzenstatue an. Er hebt der Gottheit mit beiden Händen eine Opferschale entgegen. Links und rechts und auch vor ihm. Also wie in so einem halben Hufeisen, stehen insgesamt mindestens 50 in Anbetung erstarrte Menschen und Kreaturen mit gesenktem Haupt.
Oh wow.
Also unter diesen anbetenden Wesen sind Priester, aber auch Hydrons, Marus und Krakonia.
Oha.
Ungefähr im gleichen Verhältnis ein paar mehr Menschen. Diese Menschen sind allesamt nicht maskiert. Der Oberpriester dreht sich um, hat aber eine bronzene Maske an. Nickt einmal in die Menge, die daraufhin mit einem unheimlichen, sonoren Singsang anfängt. Der euch das Blut noch weiter in den Adern gefrieren lässt und er dreht sich abermals zur Götzenstatue um. So vollzieht sich hier ein für euch nicht weiter nachvollziehendes Ritual, das immer wieder aus diesem Gesang besteht und der Anbetung dieser Götzenstatue. Es macht alle mal bitte eine Aberglaube und Mutprobe. Das soll euch nicht lähmen als Charaktere, aber beeinflussen.
Ich gehe ein paar Schritte zurück und möchte um die Ecke gehen wieder. Hallo? Ich gehe hinterher.
Also abergläubisch bin ich nicht, aber da reinlaufen würde ich jetzt auch nicht. Also sprich, mein Mut hat nicht gegriffen.
Ja, dem.
Oh, nein, für mich auch nicht.
Für mich sah das so aus, als hätte dieser Oberpriester mich gesehen und nicht auf mich reagiert, richtig?
Nee. Ihr seid alle nicht gesehen worden.
Weil ich dachte, er hätte sich umgedreht und ich habe ja erkannt, dass er eine Bronzemaske hat.
Ja, aber wir luken ja nur so heimlich um die Ecke und er hat eher zu seiner Maske geguckt.
Ach so, okay.
Er lugt nur rein. Ihr seid noch nicht zu sehen.
Okay.
Weil ich wollte euch dem nicht aussetzen, ohne dass ihr mir explizit sagt, ihr geht da rein. Also ihr könnt da gerne reingehen, aber noch seid ihr unsichtbar für die anderen.
Tja, für mich ist die Frage, da nur der die Maske trägt, müssten wir den eigentlich hier rausbekommen, damit Grimm sich an seiner Stadt dorthin begeben kann.
Aber wie soll, also 50 Menschen und Viecher sind da drin, wie sollen wir es denn mit denen aufnehmen?
Ja, gar nicht.
Ich habe jetzt gedacht, ich gehe zu diesem Oberpriester hin und sag, ich löse ihn ab und...
Als ob man den ablösen müsste.
Ja, doch bestimmt, der muss doch immer mal eine Pinkelpause machen.
Also ich hatte die Idee, aber ich weiß nicht, ob ich mich das noch traue, dass Grimm sich versteckt und wir alle rauslocken.
Und im Kreis laufen mit der ganzen Meute.
Weglaufen und Grimm dann reingeht und den Rest macht.
Aber wenn die alle hier rausstürmen und uns hinterher, dann sind doch noch nicht mal alle aus dem Raum raus, bis wir hier wieder ankommen. Das ist doch...
Da beißt sich die Schlange in den Schwanz.
Ich wollte gerade sagen, dann können wir auch noch bei der Riesenschlange vorbei, um das Paket voll zu machen. Oder wir locken die Riesenschlange hierher, dass sie sich hier über dieses Festmahl hermachen kann.
Ja, aber wer weiß, ob die auf die Priester, ob die sich da bedient.
Das könntest du vielleicht mit einer Tierkundeprobe.
Wir könnten die Schlange doch abrichten. Also du könntest sie abrichten und Grimm reitet auf ihr durch den Raum.
Dann sehen wir nachher wirklich so aus wie Alfog, bis wir damit durch sind.
Oh.
Allesamt sehr schöne Ideen. Ich bin auf jeden Fall für jede davon bisher. Aber lasst euch Zeit. Also dieses Ritual geht weiter. Die Gesänge sind natürlich sehr beunruhigend. Teilweise vibriert beinahe schon der Boden vor lauter sonorem Gesang. Also was macht ihr, liebe Schwafelhelden?
Haben wir nicht noch das Amulett, dieses Schweinemedaillon?
Bitte?
Ja, dieses Amulett, was wir in diesen Raum geworfen haben.
Schweineheller?
Ach ja.
Den habt ihr ja benutzt.
Ist er jetzt aufgebraucht?
Ja.
Zumindest haben wir ihn nicht wieder aufgesammelt danach.
Das auch.
Das wäre jetzt praktisch.
Oder nochmal so eine Nuss.
Die Kugeln?
Die haben wir auch alle aufgebraucht.
Ihr habt ja auch alle aufgebraucht.
Ah. So eine Nuss.
Ja, euch wurden vom Schicksal einige mächtige Artefakte schon in die Hand gegeben, aber die habt ihr schon gebraucht.
Wir könnten ganz viel Essen in die Mitte werfen. Wir machen sich alle drüber her und sind abgelenkt.
Ich habe hier noch so einen Spiegel, aber ich habe nicht rausfinden können, was der kann. Möchte sich jemand von euch den nochmal anschauen?
Du meinst reinschauen?
Ich glaube, ich hatte mir den schon angeschaut. Ich wollte da nicht reingucken. Ich fand den zu gruselig.
Ich glaube auch nicht, dass uns ein Spiegel hier weiterhilft.
Ja, vielleicht hilft er ja irgendwie gegen die Leute.
Lass mal sehen.
Ich guck mir nochmal diesen gelben Klebtrank auch an. Alchemie war das, ne?
Mhm. Um 10 erschwert allerdings.
Dieser Spiegel ist nichts weiter als ein Spiegel, glaube ich. Aber ich wage mich dann doch nicht, reinzublicken und ich gebe ihn dir zurück.
Tja, hat sonst noch jemand irgendwas dabei, was interessant sein könnte, was helfen könnte?
Ich, Ich wäre gerne jetzt ein sehr guter Schauspieler, dass ich da einfach hingehen würde und sagen würde, so, ich übernehme jetzt und dass ich an ihm vorbeikomme, einfach ohne irgendeinen Kampf oder dass es zu irgendwelchen Komplikationen kommt.
Ein Versuch wäre es wert, aber dann brauchen wir einen Plan B. Wer kann denn am schnellsten laufen?
Kommt drauf an, wer hinter mir her ist.
Der oder die mit dem größten Gewandtheitswert. Und wenn es dann gleich ist, dann der oder die mit dem größten ist.
12, 11.
13.
13.
Shahim. Wüstenläufer.
Wüstenläufer.
Ich muss ja auch auf meinem Gaul elegant aussehen.
Du siehst gerade sowieso so aus, als würdest du am liebsten wegrennen.
Nein. Ich will jetzt nicht reinrennen, aber wegrennen.
Shahim könnte unbekleidet reinrennen und alle ablenken.
Früher oder später bin ich doch sowieso unbekleidet.
Halb. Macht schon keinen Unterschied.
Also Plan B könnte sein, wir verstecken uns hier östlich und der Läufer westlich. Und wenn Grimm auffliegt, dann macht der Läufer Lärm und auf sich aufmerksam und versucht, die Meute hinter sich herzuziehen. Und rennt einmal raus links und dann im großen Bogen und kommt dann wieder und hofft, sie loszuwerden.
Leute, was ist denn damit, wenn wir warten? Die müssen ja auch irgendwann essen und aufs Klo und schlafen. Wenn wir irgendwie jetzt eine Rast machen und abwechselnd irgendwie Ausschau halten, irgendwann müssen die doch auch alle mal gehen.
Ich weiß ja nicht.
Ich glaube, die sind so in einer Trance, wie mir scheint.
Ja, denkst du, die sind da die nächsten 24 Stunden oder wie?
Aber die werden ja auf irgendetwas auch warten oder irgendein Ritual vollziehen. Ich möchte auch nicht unbedingt warten, bis das vollführt ist.
Naja, die Kelche haben sie nicht.
Außerdem muss ich bis dahin sicher auch mal auf die Toilette.
Nimm die Wand.
Also was machen wir jetzt?
Ich lasse euch walten. Ich werde euch da nicht beeinflussen.
Grimm, fühlst du dich denn fähig da? Ich würde vielleicht ohne Maske reingehen, aber mit Gewand.
Aber die Maske ist doch gerade das Ausschlaggebende, sodass ich nicht erkannt werde. Ohne Maske erkennt er doch sofort, dass ich nicht der bin.
Ja, aber er ist in dem Raum der Einzige, der eine Maske aufhat. Ich glaube, das wäre halt auch auffällig.
Ich glaube ja, dass die anderen so in Trance sind, dass sie das gar nicht bemerken, dass einer mit Maske an ihm vorbeigeht.
Ich meine, es gibt ja nun mal die zweite Maske. Und derjenige, der da unten in dem Raum war, der hatte die bei sich liegen. Also vielleicht ist es ja wirklich so, dass die abgewechselt werden. Es ist ja nun mal eine zweite Maske vorhanden.
Ich möchte doch nochmal den Spiegel sehen.
Hier, schau mal.
Alle, wie viele Pfeile hast du dabei?
Ich habe 7 von den 50 Stück. 16 und 7 von den Pfeilen.
Bei den 7 Glaspfeilen fällt mir ein, hat jemand 7 Elche gesehen? Die könnte man damit betäuben und dann ins Feuer werfen.
wie groß ist dieser Raum nochmal?
40 mal 40 Schritt ungefähr und 20 Schritt hoch. Ja.
Also ich erkenne leider auch nichts an dem Spiegel, sonst hätte ich gesagt, wir nutzen den Spiegel irgendwie als Ablenkung oder halten dem anderen den Spiegel vor, aber...
Sinnbildlich.
Man könnte auch einfach einen Molotow-Cocktail werfen.
Ein was? Ein was? Ein was? Was ist das denn?
3 Schnapsbomben.
Oh.
3 oder 4, einfach mitten in die Meute rein.
Ich hatte einen Geistesblitz. Du könntest den Priester erschießen und dann brauchen sie einen neuen Priester, nämlich... Harald. Also, nein, nicht Harald. Aber was ist denn, wenn wir den Priester kalt machen?
Aber wie soll das unbemerkt geschehen?
Ja, wir können ja die Zeit anhalten und dann hat Nalle 10 Minuten Zeit. Bleibt der Pfeil dann in der Luft stecken?
Der Pfeil bleibt ja in der Luft stecken. Also, sie könnte halt 10 Pfeile auf die gleiche Stelle schießen, sozusagen, oder fast die gleiche Stelle und die würden dann alle gleichzeitig detonieren.
Oh. Oder du, also ja. Du rennst rein mit Kutte und Maske zu dem Priester direkt. Ich weiß jetzt nicht, was der Radius ist, wie weit die von ihm entfernt sind, aber wenn die nicht in diesem 5-Schritt-Radius sind, rennst du zum Priester, zerschmeißt eben diese Sanduhr, meuchelst ihn da nieder und dann nach den 10 Minuten dann versteckst du ihn noch irgendwo da hinter der Treppe und dann stehst du in der Mitte, wenn die Zeit wieder weiterläuft.
Das finde ich ziemlich geil, tatsächlich.
Das ist total insane.
Ja. Aber du musst ihn halt töten können, das ist halt die Frage, ne? Ob Grimm.
Aber wissen sie nicht, dass da ein zweiter Priester dann durchgelaufen ist? Die haben doch dann gesehen, dass da ein zweiter Priester war.
Ja, da kommt's dann auf das schauspielerische Talent von Grimm nachher an.
Ich sag mal so, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, ob es funktioniert.
Das ist richtig.
Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob ich... Ja, doch, eigentlich sollte ich gegen diesen Priester ankommen können.
Das Problem ist, nee, das machen wir auf keinen Fall, weil wenn er diese Zeitdings wirft, können wir ihm auch nicht mehr helfen.
Das ist richtig.
Das machen wir auf gar keinen Fall.
Wir können auch zu zweit reinrennen. Ich meine, ich habe eine Dämonenmaske auf.
Ich wollte es gerade vorschlagen.
Aber du bist offensichtlich ein Zwerg.
Nein, ich bin ein kleiner Dämon.
Dämönchen. Und du hast auf jeden Fall den Priestermörder bei dir.
Also ich finde das tatsächlich gerade gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir da einfach alle reinrennen, weil die sind wirklich so in Trance. Bis sie irgendwie reagieren, sind wir, glaube ich, längst oben, werfen dann die Zeitkapsel und haben dann 10 Minuten Zeit zu tun, was wir tun wollen.
Ja, oder?
Aber wir müssen ja die Treppe runter und dann würden wir, also wir kommen ja nicht so weit. Wir müssten auf jeden Fall irgendwie diesen Hohepriester ausschalten, der ja auch direkt davor steht und wir können ja nicht...
Müssen wir den denn ausschalten?
Also wir müssen ja, der steht ja direkt davor.
Aber geht die Treppe nicht sogar hoch?
Die geht hoch ein bisschen, ja.
Aber vielleicht könnten wir das Maul zum Einstützen bringen, dass uns niemand folgen kann.
Dann kommen wir da aber bestimmt nicht mehr raus. Aber ich würde tatsächlich einfach die Trance von denen ausnutzen und einfach stürmen. Rennen so schnell wir können.
Darf ich euch nur darauf hinweisen, ich möchte euch ja auch nicht komplett alleine lassen, dass diese vermeintliche Trance von mir niemals als solche bezeichnet wurde, die von euch in voller Sicherheit als solche gewertet wird. Ne? Ihr wisst es nicht. Ich möchte nicht, dass ihr falsche Annahmen macht. Es ist auch nicht so, dass es nicht so ist. Aber ihr habt ja auch jetzt noch nicht versucht, ob die auf irgendwas reagieren. Also, ne? Das möchte ich euch nur nicht unfairerweise ungesagt lassen.
Außer die vorbeirennende Lorana und den Hydron hinterher und die Harald-Rufe.
Und die Schreie, genau.
Genau. Ich sag's euch nur.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwas tun.
Irgendwas müsst ihr tun. Ihr habt schon sehr viele gute Ideen gehabt.
Also durchstürmen macht Sinn und dann diesen Kokon erstellen irgendwie. Aber die Frage ist, was machen wir dann? Wo erstellen wir den und bis wohin kommen wir, wenn wir durchstürmen?
Naja, wir müssten den schon so erstellen, dass der Priester drin ist, wir alle, und die Treppe mit dem Schlund dieser Schlange.
Genau, also quasi auf der Treppe, so dass der Hohepriester mit drin ist.
Aber muss der Hohepriester denn unbedingt mit drin sein oder können wir nicht einfach weiterrennen bis dahin, wo wir hin müssen?
Guter Einwand.
Ja, aber dann stehen die da und wir stehen da und wir können ja uns auch nicht rausbewegen. Dann stehen wir da für 10 Minuten und 10 Minuten lang können wir nichts machen, wenn keiner mit drin ist. Und dann ist irgendwann sind die 10 Minuten vorbei und dann haben wir das gleiche Problem, als wenn wir den Kokon nicht machen würden.
Der Kokon muss schon das Purpurfeuer mit beinhalten.
Ja, aber das sehen wir ja noch gar nicht.
Deswegen müssen wir sehr weit die Treppe hoch, bevor wir den Kokon aktivieren.
Aber wir wissen doch auch nicht, ob es dahinter direkt schon ist.
Ja, aber da kann man ja zum Glück relativ schnell reagieren, wenn er die schon in der Hand hat. Kann er die ja einfach werfen, sobald wir in der Nähe von diesem Ding sind.
Es ist sehr spannend. Macht ruhig weiter mit eurer Spekulation.
Spekulatius.
Ja. Was habt ihr nun davon?
Also ihr kennt mich, ich bin sowieso dafür, diesen Hohepriester irgendwie auszuschalten.
Vielleicht gehe ich einfach voran und hab euch gefesselt sozusagen. Also ich bring euch als Gefangene bis ganz nach vorne zum Hohepriester und dann seid ihr aber gar nicht gefesselt und dann bricht das Chaos aus erst.
Finde ich großartig. Finde ich super. Was sagen die anderen?
Ja.
Ja, in der Mangelung der Kenntnisse, was das für ein Ritual ist und so, fällt uns wahrscheinlich sowieso nichts Besseres ein. Können wir versuchen.
Ja, das ist wahrscheinlich wahr.
Ja.
Und wenn es eskaliert, haben wir dann halt immer noch die Möglichkeit, einen Kokon zu erstellen und 10 Minuten lang zu überlegen, was wir machen.
Aber ob wir mit 10 Minuten auskommen, ist halt die Frage dann.
Ja, da muss Henny dann auch wirklich seine Sanduhr umdrehen. Hast du eine 10-Minuten Sanduhr?
Ja, sicher.
Gut für hart gekochte Eier. Gut, dann machen wir das doch so. Haben wir denn ein langes Seil noch?
Ich habe 3 Schritt.
Ich habe auch noch ein 10-Schritt-Kletterseil.
Ich habe 7 Schritt. Perfekt.
Es muss ja immer nur ein Seil zum nächsten quasi reichen. Wir werden uns ja eh nicht fesseln, sondern es nur um unsere Hände rumlegen, sodass wir uns schnell wieder raus befreien können.
Ja, genau. Ich packe meine Bögen etwas versteckter irgendwie, sodass man die nicht so gut sieht. Wäre ein bisschen unlogisch, wenn wir voll bewaffnet gefesselt wären.
Ja, guter Einwand.
Also ich kann natürlich auch ein paar Waffen, die zu groß sind, nehmen. Und halt sagen, dass ich euch entwaffnet habe.
Ah, ja, finde ich gut.
Also wenn da zum Beispiel jetzt irgendwie ein Bogen aus deinem Rücken rausragt, also du kannst nicht so einen großen Buckel haben, dass du deinen großen Bogen da drin
hast. Ja, ich gebe dir mal den Glasbogen, den Kompositbogen kriege ich, glaube ich, ganz gut versteckt irgendwo.
Gut, dann würdest du dir was ausmachen, wenn du dann die Erste bist hinter mir, dass ich dir dann schnell den Bogen zurückgeben kann?
Vielleicht wollt ihr die anderen vielleicht auch irgendwie den Hammer oder sowas verstecken, weil ich bin für Nahkampf nicht so gut geeignet. Vielleicht sollte jemand hinter dir gehen, der schneller reagieren kann mit einem Hammer oder einem Schwert.
So. Ich habe meinen Säbel unterm Gewand.
Also jeder von euch, das müssen wir jetzt nicht genau jetzt irgendwie simulieren, jeder von euch kann eine große oder Primärwaffe verstecken. Aber die zweite, die wird dann gesehen werden. Also wenn ihr jetzt einen Bogen und ein Schwert habt, könnt ihr eins behalten. Zum Beispiel jetzt Greifax Hammer kannst du verstecken, aber die Fernkampfwaffe...
Den Ballester müsste ich abgeben, ja.
Ja, oder liegen lassen, was auch immer.
Ich frage mich immer noch, wie glaubhaft das ist, dass dieser Priester uns alle entwaffnet hat und so, aber gut.
Egal.
Egal. Naja, da hat doch der wie heißt das Ding noch gleich?
Hydron hat geholfen, ja.
Der Hydron geholfen, genau.
Gut, dann lass uns doch mal einschnüren. Also nicht richtig und dann... Wow, ich habe ein bisschen Angst.
Du recht. Dann braucht ihr die Angst nicht spielen. Das ist doch gut.
Ulva.
Und ich habe eine Maske auf. Mich kann man nicht schwitzen sehen.
Ich glaube an unseren Plan.
Ich drücke ein paar Tränchen aus meinen Augenwinkeln.
Oh.
Tja, oh oh.
Oh oh.
Das war's mit unseren Helden, würde ich sagen.
Yep.
Ach Quatsch.
Du kannst dann auf jeden Fall behaupten, der Hydron sichert oben den Gang noch, ne? Falls Skepsis aufkommt, wieso wir einfach so dir folgen.
Nur, warum hat der Hydron mir seinen Bogen vermacht oder gegeben?
Weil er seine Schwerter in die Hand genommen hat, um uns alle gefangen zu nehmen. So war's doch auch.
Ja, stimmt, so war's, klar.
Ist ja sogar eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass du den Hydron-Bogen trägst.
Ich überlege gerade, ja, nee, ist schon besser, mehr als 7 Pfeile zu haben. Ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, den neuen Bogen zu benutzen. Aber egal.
Gut, also erklärt mir jetzt noch einmal jemand von euch genau, was ihr macht, dass es zu keinen Missverständnissen kommt.
Grimm, erklär mal.
Okay, wir haben mehrere Seile aneinander gebunden und diese lose, aber doch auf den ersten Blick glaubhaft mit den Händen verbunden. Also alle haben gefesselte Hände, aber so, dass sie eigentlich sehr locker sind und sofort aus den Schlaufen raus können. Also eigentlich sind das alles so, ja, lockere Schlaufen, aus denen die schnell rausschlüpfen können.
Wer von euch ist denn bewandert in der hohen Kunst, Schlaufen so zu binden, dass sie gefesselt aussehen, aber nicht sind?
Auf Slip legen kriege ich hin.
Gut, dann mach mal eine Fessel-Entfesseln-Probe. Eine reicht. Gerne um 2 erleichtert, da du ja genug Zeit hast.
Fesseln-Entfesseln könnte ich auch irgendwann mal, da bin ich ziemlich gut drin.
19-11, das passt auf jeden Fall.
Alles klar, okay. Gut, dann ist das so, Grimm. Dann erzähl weiter, bitte.
Ich gehe dann mit dem Glasbogen voran und ziehe die anderen hinter mir her. Greifax als erstes, dann Shahim, dann Lorana und dann Nalle. Und ich sag erstmal nichts. Also ich werde erstmal einfach nur reingehen und ich gehe ganz selbstverständlich und festen Schrittes gehe ich Richtung Hohepriester. Ich werde auch nicht Halt machen vor den Leuten, die da stehen, sondern werde mich da so ein bisschen durchdrängeln. Ich habe das Zepter in der Hand und das Seil in der anderen Hand und gelegentlich zerre ich mal so ein bisschen dran. Oder es sieht so aus, als würde ich die so hinter mir herziehen halt.
Okay.
Und wir folgen ganz eingeschüchtert und verängstigt, teils gespielt, teils der Realität entsprechend.
Genau.
Ja, in welcher Hand hast du den Bogen? Also.
Ach so, stimmt. In welcher Hand den kann ich mir umlegen, oder? Den Bogen?
Den kannst du dir umlegen, ja.
Ja, dann habe ich den Bogen umgelegt.
Was machen wir mit dem Ballester?
Den würde ich, den müssen wir leider irgendwie hier um die Ecke liegen lassen.
Häng dir den doch einfach an den Gürtel.
Ach so. Ja, geht das so?
Ja, klar. Das geht. Du wärst jetzt bei einer Behinderung um 3 auf jeden Fall erhöht schon. Mit dem ganzen Gedöns, was du dabei hast.
Wenn der Affengut den Ventilator befleckt, dann müssen wir sowieso schnell handeln und dann können wir dir das alles wieder abnehmen, das Zeug.
Okay, gut. Ja, dann nehme ich auch die Ballester in den Gürtel.
Gut. Alles klar.
Eine Anmerkung noch. Also wir schließen so dicht auf, dass wir in einem Radius von 5 Metern begrimmt stehen.
Ja.
Also
okay.
Drängen uns dann halt so ein bisschen offen.
Schiebt ihr mich ja quasi auch mit. Ja.
Okay.
Alles klar. Gut, also Nalle, du achtest vor allen Dingen drauf und Lorana, dass ihr immer 5 Schritt an Grimm dran seid, ja?
Ja.
Gut.
Ach so, vielleicht ein letztes Mal, wenn...
Moment, noch eine Fußnote.
Columbus.
Ja, wenn ich euch höre jetzt und ihr ruft Basilikum, dann zerstöre ich die Kapsel, damit ich weiß, dass ihr alle in Sicherheit seid und die Kapsel zerstört werden kann. Weil vielleicht sehe ich durch die Maske nicht das Purpurfeuer und ihr seht es aber schon und ihr sagt, so, jetzt muss es zerstört werden.
Alles klar.
Alrighty, kann nicht schief gehen.
Führ uns einfach zum Feuer, um uns zu opfern oder sowas.
Genau.
Oh, gute Idee, die nehme ich auf, ja. Ja.
Lieben Schwafelhelden, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber seid ihr soweit oder?
Yep.
Ja.
Ja.
Ja. Hoffentlich.
Also. Tief atmet ihr alle durch, allen voran eurer Ritter edelgeboren Grimm vom See, der sich die Maske aufsetzt, verhärtet sich sein Gesicht in einem bronzenen, unheimlichen, violetten Lichtschein. Ja, ich habe ja schon gesagt, das Licht aus dieser Kammer, aus diesem Saal ist violett, rötlich verfärbt. Unheimlich sieht er aus, auch weil er euch jetzt in dieses Schicksal hineinführt. Beinahe prophetisch ist es, dass ihr diesem Priester in Anführungszeichen folgt. Und ihr geht in diesen Raum hinein, schreitet um die Ecke, schreitet in den Raum rein und tatsächlich haben alle von euch den Instinkt, der eine oder die eine mehr oder weniger stehen zu bleiben, aber es ist wirklich so, dass Grimm, wie er es bereits gesagt hat, ganz beherzt in diesen Raum reintritt und euch auch durchaus mitzieht, was ihr natürlich zulasst, ihr wollt ja auch nicht, dass das Seil abgeht. Und ihr geht 5 Schritte in den Raum hinein, 10 Schritte, 15 Schritte, befindet euch jetzt ungefähr, wenn ich jetzt auf dem Plan des Schicksals, den wir ja vorliegen haben, aufmale, ungefähr hier. Als der hohe Priester ganz schnell die Opferschalen nach unten schnellen lässt, sich umdreht und laut ausruft,
Tanahashid!
Und es drehen sich alle, bis auf 2, 3 Ausnahmen, zu euch um. Gehst du weiter, Grimm?
Ja, ich gehe weiter. Und ich rufe ihm zu, diese Helden haben versucht, die Kelche zu stehlen. Und dafür sollen sie jetzt im Purpurfeuer brennen.
Halt ein!
Und er hebt eine der Opferschalen.
Okay, ich bleibe stehen.
Okay, ihr steht jetzt ungefähr 10 Schritte entfernt vom Hohepriester. Wartet mal, ich muss mal hier den Original-Schwafelhelden-Radiergummi benutzen. Haben sich schon ein paar hier zur Seite geteilt. Vor euch stehen ungefähr noch 6, 7 Stück. Was auch nicht wenig ist, aber ihr müsst auch sehen, dass an anderen Seiten ungefähr 20 stehen.
Du sagst, du hast sie dingfest gemacht, Panaschid? Willst sie dem Purpurfeuer übergeben?
So ist es. Der Hydron hat mir aber geholfen. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft.
Hm. Ihr tragt seine Waffe. Wo ist er denn?
Er ist weiter auf Patrouille. Denn er vermutet weitere Helden.
Mach mal eine Lügenprobe. Um 3 erleichtert, weil es ist ja nicht ganz gelogen.
Stimmt.
Charisma leider um 2 verfehlt. Trotzdem noch.
Ich höre an deiner Stimme, dass dem Hydron etwas zugestoßen ist. Nun, das lässt sich nicht ändern, Panhashi.
Und er guckt jetzt euch an. Und es geht so ein bisschen so ein Wispern und Schnattern durch die Menge. Macht alle mal eine Mutprobe, außer Grimm. Weil ihr steht ja jetzt umrandet von 3, 4 Dutzend Gegnern, die euch zerfleischen könnten.
Oh, ich kann meinen Mut sogar wieder fassen.
Ja, gut. Ja, ich auch.
Mir rollen jetzt ein paar echte Tränchen aus den Augen.
Einige der bestialischen Kreaturen schnattern in einer Art, dass ihr das Gefühl habt, sie möchten euch gerne verzehren.
Nun, wenn ihr sie dem Purpurfeuer übergeben wollt, damit sie bei lebendigem Leibe verbrennen, will ich dem nicht im Weg stehen, Panhashid. Aber für das Ritual kommt mir das gelegen.
Und er beäugt euch alle
Panaschid, da ihr diese Eindringlinge gefangen habt, überlasse ich euch die Wahl. Sucht eine dieser Eindringlinge aus, die hier auf der Stelle geopfert werden. Die anderen könnt ihr dem Purpurfeuer übergeben.
Ich hatte vor, sie alle dem Purpurfeuer zu übergeben.
Es sei so, wie ich es bestimmt habe. Diese Opferschalen,
und er zeigt dir die Opferschalen, und er lässt sie so ein bisschen nach unten schwenken und es fließt Blut raus,
tragen das Blut von mickrigen Krakoniern.
Und er spuckt auf den Boden und die Krakonier in der Menge gucken ein wenig, blinzeln ein wenig unmütig, aber senken natürlich die Köpfe, die mucken natürlich nicht auf.
Und es soll gefüllt werden mit Blut von echten vermeintlichen Helden. Nur so können wir Hranga.
Und als er das Wort sagt, erschrickt ihr alle, weil ein riesiges Getöse auf einmal durch den Raum geht, als alle da drin Hranga rufen.
Hranga! Können wir Hranga befriedigen? Also trifft eure Wahl, ich überlasse es euch. Diese Ehre ist euch zuteil, Panhaschid.
Und ich führe die Klinge.
Von welcher Klinge redet ihr?
Die Klinge des Opferdolchs, den ihr dort in euren Händen habt.
Mach mal eine Charisma-Probe.
Ja, geschafft.
Und er zieht den Dolch, den ihr nicht in den Händen habt, aber im Gürtel. Was lasse ich jetzt mal durchgehen?
Ich wusste nicht mehr, was ich sagen will. Ja.
Jetzt hat er ihn ja in den Händen.
Das ist die Maske.
Es ist ein Dolch, dessen Klinge so gezwirbelt ist wie eine Schlange, also beinahe so wellenförmig, ein Opferdolch. Sehr martialisch aussehend.
Das ist mir recht. Nun, auf wen ist die Wahl getroffen?
Auf diesen Zwerg, den ich hier als erstes angebunden habe.
Was? Auf mich?
So bindet ihn los und schickt ihn zu mir und kommt zu mir. Ihr,
und er redet zu den anderen,
lasst die anderen nicht aus den Augen.
Und vor euch die 6-7 Stück machen tatsächlich den Weg frei, in Erwartung, dass Panaschid, der vermeintliche Unterzwerg, jetzt zu dem Hohepriester hochkommt. Er wartet.
Gut, ich binde den Zwerg los, packe ihn am Nacken und ziehe ihn mit mir hoch.
Was mich los, widerlicher Priester?
Nein!
Okay.
Ein Zwerg, das gefällt den Geschuppten natürlich besonders, dass ihr ihn ausgewählt habt, Panaschid. Ihr seid ein würdiger Nachfolger.
Und er guckt dich an. Und
knie dich hin, du niedere Kreatur, sagt er zu dir, Greifax.
Steht er jetzt direkt neben mir?
Er ist jetzt 2 Stufen über dir ungefähr, mit Panaschi zusammen.
Ja, ich bleib erstmal noch stehen.
Ich gehe mit ihm noch die 2 Stufen höher, weil ich brauche ja noch den Dolch, sodass Greifax direkt vor dem Priester steht. Und dann strecke ich die Hand aus nach dem Dolch.
Er soll sich hinknien, Panaschid.
Das macht er, aber er wird nicht knien bleiben. Deswegen bringe ich ihn zu euch.
Dann sorgt dafür. Lasst euch nicht auf der Nase rumtanzen von einem Eindringling.
Und er wird jetzt langsam wütend. Guckt euch auch ein bisschen irritiert an.
Okay, dann nehme ich das Zepter und richte das Zepter auf Greifax und sage, so, jetzt knie nieder.
Nein, bitte keine Magie.
Und ich knie mich hin.
Und Greifax kniet jetzt vor dem Priester und Panaschid, also du Grimm, stehst neben ihm oder so quasi genau neben beiden, Greifax und dem Priester, und die anderen seid immer noch 10 Schritt entfernt, umringt, auch etwas näher umringt jetzt zu eurem Unwohlsein von den anderen, die aber alle in die Richtung des Geschehens gucken, und er reicht dir den Dolch.
Walte deines Amtes, Panaschid, auf die Rückkehr des schwarzen Meisters.
Und alle murmeln irgendwas im Raum, wie eine Liturgie, unheimlich. Und er hält den Dolch sozusagen auf dem Unterarm seiner linken Hand dir entgegen, mit der rechten hält er die Klinge fest. Du bist anerbieten einer Waffe.
Okay, ich nehme den Dolch an. Hab Dank. Und dann drehe ich mich mit dem Dolch um und gehe wieder zurück zu Greifax. Und dann sage ich, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
Er in den Schuppen dieser Schlange ersticken.
Und dann breite ich meine Arme aus, sodass der hohe Priester Greifax nicht mehr sehen kann. So, weil ich habe ja eine Kutte an. Und dann nicke ich Greifax zu.
Ja, ich warte.
Na los! Töte ihn!
Du schneid mir schon die Kehle durch, Gortosch Dorangrasch.
Und ich ärgere mich gerade, dass ich irgendwie keinen Ketchup oder so dabei habe.
Ein was?
Dann nehme ich die. Hat der Dolch eine stumpfe Seite oder ist er an beiden Seiten scharf?
Beiden Seiten scharf. Und spitz.
Okay, dann halte ich die flache Seite vom Dolch sozusagen an seine Kehle und ziehe diese ganz vorsichtig, so dass ich ihm vielleicht ein paar Barthaare abschneide, aber nicht die Kehle durch.
Das ist ja noch schlimmer für ein Zwerg, was du da machst. Den Bart anstatt der Kehle.
Nein, ich schneide ihm ja nicht den Bart ab, nicht absichtlich. Das passiert einfach dabei.
Jetzt ist er rasiert.
Stimmt, man sieht meine Kehle ja hinter dem Bart gar nicht gut. Das ist praktisch.
Okay, also, Greifax, was tust du, als du das merkst, dass Grimm dieses Mimikriedal vollführt?
Ja, sobald er so an meiner Kehle entlang gestreichelt hat, halte ich mir die Hand an die Kehle und fange an zu gurgeln und begebe mich Richtung Boden, gurgelnd vor mich hin, mit meinem Körper den Boden verdeckend, dass man nicht unbedingt Blut sehen könnte, und fange an mit meiner Schauspielerei.
Hier, Panhaschid, fangt das Blut auf, schnell! Und erreicht er die Opferschale. Hier, los, frisch aus der Kehle.
Ja.
Mit meiner anderen Hand hole ich mein Lampenöl, was ich noch in meiner Brusttasche habe, und gieße das so ein bisschen da in was auch immer, in diese Schale oder so.
Okay, also ja, mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe, es fällt um 2, ob das nicht die 40 Leute um mich rum sehen.
Ja, ich habe 3.
Ja, hast du geschafft?
Ja.
Okay. Gut, du fummelst da so ein bisschen rum und dabei, das, davon gehe ich jetzt mal aus, windest du dich noch ein wenig so, dass es nicht ganz so auffällt. Es sieht so aus, als würdest du noch nach einer Waffe greifen und findest nur dein Lampenöl, und es fließt auch davon was in die Opferschale, was natürlich aber absolut nicht wie Blut aussieht, zumindest wenn man jetzt genau hinsieht. Ja, was machst du, Grimm?
Ich nehme diese Schale dann, also heb sie hoch und drehe mich wieder zum Hohepriester um und gehe zum Hohepriester und werf ihm die Flüssigkeit ins Gesicht.
Okay.
Okay, wir sprinten los, nach vorne.
Alles klar, Lorana sprintet los.
Dann schubst du mich ja quasi mit nach vorne.
Ja.
Ja, wir sind ja alle noch mehr oder weniger festgegangen.
Sprint ich mit.
Alles klar, dann gehen wir jetzt in die Kampfrunden. Gut, dann gebe ich euch jetzt alle erstmal eine freie Aktion. Wir sind noch nicht in irgendeinem Kampf verwickelt, aber wir takten das jetzt trotzdem nach Aktionen, einfach deswegen, weil es jetzt sehr zeitkritisch ist, was jetzt passiert.
Ja, ich würde sagen, meine freie Aktion war halt die, dass ich ihn jetzt mit dem Lampenöl geblendet habe.
Ihr kriegt alle jetzt noch eine, bevor dann die anderen dran sind. Weil Lorana hat so schnell reagiert, ihr habt das Überraschungsmoment hier auf eurer Seite.
Okay.
Das heißt, Lorana, du stürmst nach vorne. Ihr könnt euch jederzeit aus diesen Fesseln natürlich befreien. Es geht eine große Verwirrung durch den Raum. Die Priester sind verwirrt, die da unten stehen. Also das niedere Fußvolk. Die Krakonier und Marus auch. Die Marus werden aggressiv. Die Krakonier schrecken zurück und die Priester sind verwirrt. Also ihr könnt in jedem Fall die größte Gefahr von diesen riesigen Marus erwarten, die sowieso so aggressiv sind. Trotzdem reagiert jetzt noch keiner, zumindest nicht ersichtlich, weil es auch einfach nicht klar ist, was da gerade passiert. Lorana, was machst du? Du stürmst nach vorne.
Ja, Priorität Nummer 1.
Gut, bis wohin? Also willst du...
Bis Greifax.
Also bis zu Greifax, okay. Du stürmst bis Greifax, du kommst auch am Fuß der Treppe an zu Greifax und schließt auf zu Greifax und Grimm. Schnarchen.
Ja, aus der Mangelung an Alternativen, mir gerade nicht einfallen, bewege ich mich auch Richtung Hohepriester Greifax Knubbel.
Gut.
Und möchte gerne, wenn es möglich ist, dabei schon unter meinem Kittel nach meinem Säbel greifen.
Ja, das kannst du ruhig. Also das schaffst du auch. Nalle, was ist mit dir?
Ich laufe auch in die Richtung und rufe die Treppe hoch.
Ralfax?
Ist es mir möglich aufzuspringen, mir meine Zunderschmauche zu nehmen und mit dem Feuerstein vor dem Gesicht des Priesters rumzuschnipsen, dass der in Flammen aufgeht mit dem Lampenöl?
Boah, du bist ja noch auf dem Boden und also auf dem Boden und den Zunderschwamm rausholen und.
Nee, nicht Zunderschwamm, sondern ich habe ja die Zunderschmauche, also meine Pfeife, die mit dem Schnipsen vorne den Feuerstein entzündet. Und die hat ja so einen langen gebogenen Griff, also kann ich damit auch ganz gut Reichweite machen.
Also, wenn du eine Gewandtheitsprobe und Fingerfertigkeitsprobe schaffst, denk dran, deine Behinderung abzuziehen bei der Gewandtheit, nicht der Fingerfertigkeit. Dann erlaube ich dir das, ja.
Gewandtheit ist 10. Wie viel abziehen?
Deine Behinderung von deiner Rüstung.
Ach, die Behinderung, ja, das ist, du hattest 3, genau. Dann passt das genau, ja, und Fingerfertigkeit.
Bringst du auf?
Ja, passt auch, geil.
Gut, du springst auf und ziehst deine Zünderschmauche heraus und fängst an, damit flitschenderweise Funken zu schlagen. Und was da gleich passiert, erzähle ich dann, denn was passiert? Grimm, was ist mit dir? Ihr seid jetzt alle auf einem Haufen.
Ich möchte den Hohepriester zur Seite schubsen, dass ich halt ja die Treppe hochrennen kann danach.
Okay, gut. Grimm, du schubst den Hohepriester zur Seite und ein Feuerball entfernt sich von deinen Händen, denn tatsächlich geht der Hohepriester mit einem gellenden Schrei in Flammen auf. Sein Gesicht und seine Hände und sein Hals, er greift sich ins Gesicht einfach intuitiv und die fangen auch an zu zündern.
Aber warte, hatte der nicht eine Maske auf? Eigentlich?
Also, ja, aber die brennt. Also es ist das Lampenöl brennt ja. Also ja, kann auch sein, dass es jetzt gleich aufhört zu brennen, aber erstmal brennt alles. Er geht also in Flammen auf, also wie ein Feuerball quasi. Schubst ihn zur Seite und er schreit und ja, Greifach, du kriegst auch ein, zwei Funken ab, verlierst einen Schadenspunkt, es versenkt ein bisschen deinen rechten oberen Schnurrbart, aber bist du ansonsten unversehrt. Die ganzen Kreaturen setzen sich in Bewegung. Ihr seht vor allen Dingen 4 Marus von Westen und 2 von Osten, die sich wirklich mit 2 Säbeln, also ein Säbel in jeder Hand, den Weg bahnen zu euch. Die Krakonier rotten sich zusammen und die Priester rufen den Marus und den Krakoniern was zu. Also ihr werdet auf jeden Fall in erster Linie jetzt von den Marus verfolgt. Die Krakonier sind jedoch unschlüssig und die Priester halten sich, wie alle Priester übrigens bisher, offensichtlich jetzt eher zurück und schicken die Monster vor. Und ihr könnt nächste Runde damit rechnen, dass die Marus jetzt zur Treppe aufschließen. Es sei denn natürlich, ihr seid zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr da. Aber nächste Runde werden sie bei der Treppe ankommen. Lorana, was machst du?
Treppe rauf.
In den Raum hinein. Okay. Shahin.
Ich rufe auch zu flieht, ihr Narren. Und laufe hoch.
Du läufst auch die Treppe hoch, okay. Gibt es irgendwen, der nicht die Treppe hochrennt? Dann können wir das nämlich abkürzen.
Ich glaube, wir rennen alle.
Yep.
Ihr rennt alle die Treppe hoch. Ihr rennt durch einen Gang, der nur 2,5 Schritt hoch ist, sehr eng. Ihr könnt nur hintereinander passieren, aber ihr läuft ja eh hintereinander weg. Hinter euch, also die Monster, die Kreaturen setzen euch nach. Es sind in jedem Fall ein 30 Marus, die als erste vorpreschen und auch in den Gang dann gleich hineinpreschen werden. Es sei denn, ihr habt irgendwelche anderen Ideen, sie aufzuhalten, das müsst ihr mir dann gleich sagen. Die Krakonier scheinen auch langsam Kampfrufe von sich zu geben. Und ihr kommt in einen Raum hinein, wo ihr Folgendes seht. Der Raum ist an sich vom Durchmesser, also vom Boden her, nur ungefähr 6x6 Schritt groß. Aber
vorrangig.
Sehr klein, genau. Ein sehr kleiner Raum. Also, in dem Raum seht ihr nichts außer eine Art Paternoster, sprich ein Aufzug mit großen Lederkörben, wo jeweils ein Mensch hineinpasst oder man sich übereinander zwängt oder wie auch immer. Sie sind groß und stabil genug, um einen Menschen aufzunehmen. In Abständen von jeweils 2 Schritt hängen sie auseinander. Unten direkt in der Mitte von diesem Paternoster ist eine Winde. Und die Körbe sind mit einem Tau verknüpft. Die Winde ist als Gangspiel geformt. Also es ist eine Winde, die, wenn man die dreht, dann geht der Paternoster nach oben. Als ihr nach oben schaut, seht ihr, dass ungefähr in 20 Schritt Höhe da oben der Paternoster am oberen Geschoss ankommt. Ihr alle seht, als ihr nach oben schaut, wo der Paternoster dann enden würde, ein purpurnes Licht fackeln. So, ihr Lieben, jetzt sammelt euch mal, sagt mir, was ihr macht. Denkt dran, ihr habt nicht viel Zeit, wir finden uns in den Kampfrunden.
Sind wir denn durch irgendein Tor gegangen? Also kann man das schließen hinter uns?
Nein, es ist nur ein offener Gang. Ihr habt ja auch kein Tor aufgemacht.
Okay, aber der Gang ist relativ schmal, ja? Wie viele Leute passen da von der Breite nebeneinander rein?
Einer, also so die Marus passen da nur hintereinander rein, zum Beispiel.
Ah, sehr gut.
Genau, es ist auf jeden Fall ein Flaschenhals.
Ich zücke mein Schwert und stelle mich schon in den Gang rein.
In den Gang rein?
Also nee, vor den Gang.
Vor den Gang, alles klar. Okay, Shahin.
Ja, Shahin stellt sich quasi an die andere Seite des Ganges mit seinem Schwert, auch um das Nadelöhr quasi dicht zu machen.
Okay. Lorana und Shahin flankieren jetzt sozusagen den Gang. Einer von euch könnte sich noch da vorstellen. Nalle ist dran.
Ich mache keinen Sinn, mich da vorzustellen mit meinem Bogen. Das dauert viel zu lange. Ich würde Grimm beschützen. Meinen Bogen ziehen und mich dahin stellen, falls da doch noch jemand durchkommt.
Okay.
Ja, so.
Also du stehst quasi beim Paternoster unten schützend mit deinem Bogen.
Mhm. Genau.
Okay, du hast ja nicht deinen Glasbogen, ne? Du ziehst mit deinem normalen, ne?
Kann ich den Glasbogen noch entreißen?
Das könntest du machen, das wäre dann in dieser Runde deine Aktion, ja.
Dann ist das in dieser Runde meine Aktion. Ja, das ist nämlich, glaube ich, sinnvoll hier.
Ja, du stehst ja quasi neben drin. Ne?
Alles klar. Greifax.
Ja, ich klopfe mir zweimal mutmachend auf meinen Helm und stelle mich in die Mitte als Tank. Und habe natürlich den Hammer in der Hand.
Okay. Grimm, was ist mit dir?
Ich renn zum Paternoster und schau, ob ich den irgendwie bedienen kann. Also gibt es da einen Hebel, den ich einfach umlegen muss?
Es gibt diesen Gangspiel, das ist halt quasi so ein
Kurbel, oder?
Kurbel, genau. Dankeschön.
Okay. Kann nur ich die betätigen, diese Kurbel, oder können das auch mehrere machen?
Naja, es muss jemand kurbeln und dann bewegt sich der Paternoster. Aber das kannst du nicht, wenn du drin sitzt, machen. Das musst du mit anderen.
Das heißt, ich kurbel dann.
Okay. Ja, du kannst nächste Runde anfangen zu kurbeln, genau.
Okay, dann stelle ich mich in den Paternoster und warte.
Genau. Alles klar. Gut, dann kommt ein Maru in den Gang geprescht.
Klingt wie ein ganz schlechter Witz.
Genau. Ja. Na, der erste Maru, hinter ihm verdunkelt sich der Raum vor lauter Marus und Krakoniern. Der Maru versucht stehen zu bleiben, aber hinter ihm, die drängen hinein und er wird gegen euch gedrückt. Lorana, Greifax und Shahin, macht mal eine Gewandtheitsprobe. Wenn es zwei schaffen, habt ihr auf jeden Fall den Ansturm aufgehalten.
Ja.
Ja.
Alle drei.
Gut. Im Moment findet noch kein Angriff statt, weil der Maru tatsächlich einfach nur gegen euch gedrückt wird und er fuchtelt zwar mit seinen Säbeln rum, aber zwischen euch und dem Maru, der übrigens bestialisch nach verrottetem Fisch stinkt und aus seinem Maul kommt auch nochmal ein übler Geruch, der wie verwestes Menschenfleisch riecht, wahrscheinlich hat er sich daran gelabt, wird gegen euch gedrückt. Ihr seid aber jetzt schon klug genug, das darf ich euch mal ins Hirn legen, um zu sehen, dass das früher oder später die euch einfach in den Raum reindrücken werden, wahrscheinlich. Aber ihr habt erstmal das aufgehalten. Lorana, was ist mit dir? Was machst du?
Ich nehme mein Schwert und steche zu.
Okay.
Ja.
Nein?
Komm nicht zur Rande.
Kommst nicht zur Rande. Shahin.
Ja, ich hebe meinen Säbel und mit einem Hieb nach unten. Ah, ja, ja. Treffe ich.
Dann mach deinen Schaden. Der Maru ist gerade nicht in der Lage zu verteidigen.
Darf ich meinen Würfel wieder mit einem W20 ersetzen, bitte?
Hast du eine 1 gewürfelt?
Mhm.
Ja, Moment, du kannst. Du kannst den Schaden mit einem B20 ersetzen, du kannst aber auch versuchen, die Marus mit diesem Wuchtschlag ein bisschen zurückzudrängen. Das überlasse ich dir. Entscheide nur jetzt. Ich weiß, das ist keine leichte Entscheidung, aber das ist Absicht.
Nee, ich mach Schaden.
Alles klar.
Schade. 8.
Nein, Schaden.
8, okay.
Ja, nee, ja, eben nicht.
Hast du noch eine 1 gewürfelt?
Nee, nur eine 4.
Okay, also 8. Okay, alles klar. Du triffst den Maru schwer, genau quer über die Brust, einmal von oben, einmal runter, sodass das dunkle, dickflüssige Blut hervorprischt und Greifax benetzt. Aber der Maru ist noch sehr einsatzfähig. Nalle.
Ich kurbel.
Mach eine Körperkraftprobe.
Oh Gott, jetzt habe ich denn da nichts Gutes, fürchte ich. 10. Nee, leider nicht.
Du schaffst es, es langsam hochzuziehen, aber es ächzt und stöhnt unter dem Gewicht von eurem Heligeboren und er kommt nur ungefähr 5 Schritt nach oben von den 20. Auf der anderen Seite nähern sich weitere Körbe. Also es wird dann nächste Runde, wenn du so schnell drehst wie jetzt, ein weiterer Korb in Erscheinung treten. Greifax, die Marus fauchen und zetern und er hört immer mehr Stimmen schnattern und rufen und schreien. Ihr hört auch ein manisches, beinahe psychotisches Schreien, wahrscheinlich von dem brennenden oder feuerverbrannten Priester, der noch einmal danach ruft nach eurem Blut. Was machst du?
Ich rufe einmal zu Lorana, wir brauchen Nalles Betäubungspfeile, willst du nicht kurbeln? Und in dem Moment hole ich aus und haue auch nochmal auf den Maru ein.
Okay.
Und ich hau aber daneben, weil ich so sehr mit dem Sprechen beschäftigt bin, offenbar.
Grimm?
Ja, was macht Grimm wohl?
Der sieht das aus. Ich ziehe mir die Verkleidung aus und werfe sie einfach nach unten, aber an Nalle vorbei. Also nicht auf Nalle, sondern an Nalle vorbei.
Alles klar.
Weil ich möchte die Behinderung einfach nicht mehr haben.
Wie viele Schritte sind es noch, bis er oben ist? Oder wie viele Kampfrunden?
15.
Also in der Geschwindigkeit 1, 2, 3 Runden, Kampfrunden, bis er oben ist. Bei der Geschwindigkeit. Sie hat aber die Körperkraftprobe auch nicht geschafft. Du verlierst übrigens 1v6 Ausdauer, Nalle, Entschuldigung. Die Marus und Krakonian-Kreaturen versuchen euch in den Raum hineinzudrücken, preschen gegen euch, greifen also gar nicht mit ihren Säbeln an. Ihr macht wieder 3 Gewandtheitsproben.
Ja.
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 Alles klar. Ihr könnt dem standhalten. Ihr verliert alle 1v6 Ausdauer. Lorana, was machst du? Dein Schweiß rinnt dir hinunter, als du dich gegen diese Wand aus Echsenschuppen stemmst, die versucht, mit einem erhärnenden Zorn in diesen Raum zu gelangen, während hinter euch quietschend Grimm nach oben gehievt wird, in Zeitlupe für dich gefühlt und dann fluchend am Gangspiel sich abackert.
Ich werfe einen Blick zu Nalle rüber, suche Augenkontakt mit ihr und laufe dann rüber und sage, Nalle, wir brauchen deine Betäubungspfeile. Ich übernehme das Kurbeln. Und fange an zu kurbeln.
Kurbel, Körperkraftprobe.
Ja, bitte keine 20, bitte keine 20.
Da kommt keine Behinderung drauf, oder?
Reine Körperkraft? Nein, auf die jetzt nicht.
Okay.
Nein,
das ist okay.
Du bewegst dich ja fast kaum. Grimm schießt nach oben, er hält sich auf einmal mit weißen Knöcheln an dem Rand des Lederkorbes fest. Ein weiterer Lederkorb erscheint jetzt am Paternoster unten da an diesem Loch. Also das geht halt immer so in so einem Kreis herum. Ist jetzt quasi direkt vor dir, Lorana. Und Grimm ist jetzt in 15 Schritt Höhe. Also nächste Runde wird er so oder so oben ankommen. Shahim, was machst du, mein lieber Höchstensohn?
Ich schlage noch einmal drauf und bin irgendwie von dieser ganzen Bäumchenwechsel, die ich spiele, so verwirrt, dass ich daneben schlage.
Okay. Also du triffst, du schlägst den Maru quasi, streifst ihn nur seine eigenartige Rüstung, dass davon ein Stück von dem gegerbten Leder abfällt, aber erwischst ihn nicht. Nalle, was ist mit dir?
Ich renne rüber und ziehe währenddessen nicht den Bogen, sondern einfach nur einen von den Glaspfeilen, weil ich mir denke, dass ich da auch einfach mit zustechen kann, dass es einfacher ist, als den Bogen zu spannen und da reinzuschießen, weil die sind ja sofort vor uns.
Das kannst du durchaus machen. Möchtest du das tun?
Das tue ich.
Du kannst eine Gewandtheitsprobe machen, um es zu versuchen, und dann brauchst du nur noch Fingerfertigkeit, um zu treffen.
Gewandtheit geschafft.
Du hechtest los, machst einen Ausfallschritt.
Oh, Fingerfertigkeit wird schwierig.
Zielst.
Yes!
Und triffst den Maru am Hals und er sackt sofort zusammen vor eure Füße.
Und der Pfeil löst sich auf?
Noch nicht, nein. Da hat sie ja 2 Kampfrunden lang eine Wirkung.
Ah ja, okay.
Und zumindest nach dem, was Grimm gesagt hat. Und dahinter seht ihr direkt noch weitere Marus und Krakonier und Priester, 20, 30 Stück, die den ganzen Gang bevölkern, wie eine schwarze Horde der Vernichtung, die es auf euch abgesehen hat.
Uiuiui.
Also für euch eigentlich unbesiegbar. Greifax.
Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht eine schuppene Blockade hinkriegt, wenn die alle aufeinander fallen. Deswegen kann ich den hinter dem jetzt Gelähmten auch schon erreichen oder nur den direkt vor mir?
Nee, kannst du auch. Da liegt er jetzt am Boden. Der Gelähmte liegt ja am Boden. Dahinter kannst du erreichen, kannst du treffen, ja.
Dann möchte ich versuchen, dem dahinter auch schon mal einen mitzugeben. Treffer.
Macht deinen Schaden. Die können nicht parieren, das ist zu chaotisch.
Das sind 10.
Rüstungsnegierung, ne? Okay, ein mächtiger Treffer gegen die Hüfte, die auch ein bisschen nachgibt und knarrt. Der Maru geht in die Knie. Grimm, du siehst unten, wie deine Kumpanen und Heldinnen verzweifelt versuchen, einen Ansturm von grünem Feindflut standzuhalten. Verzweifelt, während Lorana sich abmütig hochzuhieven. Machst du irgendwas?
Ich nehme den Rucksack schon mal ab und schnüre ihn schon mal auf.
Gut. So, die Marus versuchen, mit den anderen Maru drüber zu steigen. Ich gebe jetzt drei Marus eine Gewandtheitsprobe, bei einer Gewandtheit von 11. Wenn es zwei schaffen, dann mache ich es auch genauso wie ihr, dann müsst ihr auch nochmal gegenhalten. Ansonsten kommen sie nicht so in den Tritt, dass sie gegen euch schieben können. Und da ist es 15, 6 und 21. Ein Maru stolpert sogar und liegt jetzt quasi mit dem Bauch auf dem anderen, mit seinem Kopf direkt zwischen euren Füßen. Ihr müsst also nicht gegenhalten. Ein Wurfmesser kommt aus dem Gang geschleudert und verfehlt euch nur um Haaresbreite. Es war allerdings auch eh nur ein Glückswurf, aber ja, das ist die Situation. Lorana, was machst du?
Mit aller Kraft, die in meinen Knochen steckt, hief ich nicht ganz den Ritter vom See weiter nach oben.
Okay, dann jetzt nochmal ein W6 Ausdauer. Dieser Kraftakt reicht allerdings, um Grimm da hochzuhieven, wo das purpurne Licht schimmert. Ich wollte Feuer sagen, aber ihr wisst ja nicht, ob es sich darum handelt. Es ist nur sehr wahrscheinlich. Und Grimm ist oben angekommen. Was er da sieht, das erzähle ich euch natürlich gleich. Shahim, was ist mit dir? Was machst du?
Ich möchte gerne das da links liegende Wesen von seinem Kopf befreien.
Gut, dann mach eine Attacke um 2 erschwert, also mit Ansage. Und wenn du triffst, gerne Körperkraftprobe, ob du den Kopf abtrennen kannst.
Nee,
Shahim, du triffst nicht genau den Nacken, nicht den Hals, sondern eher so zwischen die Schulterblätter, was trotzdem natürlich Schaden verursacht. Ich nehme einfach mal so viel Schaden.
Ich frag mich ja gerade, wie das mit diesem Paternoster ist, wenn man unten den Kokon gezündet hätte. Das ist ja mehr als 5 Schritt, aber wenn die Kurbel noch kurbelt, ob auch außerhalb des Kokons der Paternoster sich weiterdrehen würde oder
nicht. Ja, ich weiß es nicht.
Spannend. Kannst du nicht sagen. Ja, ich habe auch schon überlegt, wie man das Ding irgendwie anwenden kann, aber ich bin auf keine Idee gekommen.
Ja, ich habe halt gedacht, sonst im Paternoster alle und dann die Zeit nutzen, um alle hochzukriegen, aber wenn das mehr als 5 Schritte sind, geht's ja eigentlich nicht. Aber dadurch, dass das über Seile verbunden ist, geht's ja vielleicht doch. Keine Ahnung.
Okay, also der Pfeil ist noch da. Kann ich den jetzt nochmal einsetzen oder muss ich einen neuen nehmen? Ich versuch's nochmal. Komme ich überhaupt an jemanden dran?
Der Pfeil liegt ja jetzt an dem untersten Maru und da liegt ja einer drauf.
Achso, ich habe den nicht rausgezogen. Okay, gut, dann nehme ich einen neuen Pfeil und versuche an den nächsten. Also nicht den, der da liegt, sondern einen dahinter dran zu kommen.
Fingerfertigkeit, bitte.
Eine 7, ja.
Alles klar, du triffst den Maru, auch er kollabiert auf den anderen. Es wird jetzt zunehmend schwerer, weil es jetzt 3 Marus übereinander sind, für die anderen drüber zu kommen. Ihr merkt schon, dass sie auch jetzt versuchen, dagegen zu schieben, einfach quasi auch diese Marus aus dem Weg zu schieben. Das heißt, sie müssen gleich einfach eine Körperkraftprobe machen, die natürlich auch satt erschwert ist und versuchen quasi, sich einfach zu euch durchzuschieben. Greifax, was machst du?
Ich komme jetzt an keinen ran, außer die so vor mir liegen und sich nicht rühren, richtig?
Der unterste rührt sich ein bisschen, weil der kommt ja jetzt wieder zu sich, aber er ist natürlich komplett handlungsunfähig und die anderen beiden rühren sich nicht.
Möchte ich den mal auf die Kniescheiben hauen. Treffer?
Okay, macht deinen Schaden?
Wieder 10.
Gut. Der ist dahin, der Maru. Das heißt, trümmerst die Kniescheibe und damit auch das Leben dieses Marus. Mein lieber Grimm, du möchtest sicherlich wissen, was dich da oben erwartet. Fußboden, Wände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. In der Mitte des Raumes gibt es einen Kamin, in dem ein purpurnes Feuer brennt, von dem keine Hitze ausgeht. Links und rechts stehen an der Wand insgesamt 6 Götzenstatuen aus Stein, also 3 rechts, 3 links, die Menschen groß sind und verschiedene Arten von aufrechtgehenden Echsen verkörpern. In der nordwestlichen Ecke des Raumes hat die Decke ein Loch. Wohin dies führt, kannst du nicht sehen. Allerdings siehst du ein paar Sprossen aus Metall, die in die Wand eingearbeitet sind. Also ein Schacht, der nach oben führt. Das ist alles, was du siehst. Was machst du?
Ich mache das, wofür ich hier bin und trete an das Feuer heran. Und dann leere ich meinen Rucksack aus. Also die Sanduhr hatte ich nicht in den Rucksack reingetan, sondern hatte ich irgendwie im Gürtel drin stecken, damit ich die halt so zertrümmern kann. Ich habe nur die 7 Kelche in dem Rucksack, alles andere habe ich ja verteilt.
Deppern, fallen die 7 Kelche zu Boden?
Wie zu Boden? Nein, die sollen direkt ins Feuer, ich will die ins Feuer kippen.
Ich dachte erst auf den Boden und dann reinschmeißen. Nee, du gibst sie ins Feuer, ja.
Genau, und dann spreche ich 7 Kelche, 7 Elche. Lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort.
Okay. Du siehst, wie die Kelche anfangen zu glühen, so wie auch andere Kelche es an sich haben, wenn sie in ein heißes Feuer geworfen werden, obwohl dieses Feuer keine Hitze ausstrahlt. Sie werden immer heißer und heißer und heißer, fangen an zu schmelzen. Langsam spürst du auch eine eigenartige Hitze, die von diesem Feuer ausgeht. Offenbar ist die Hitze erst generiert dadurch, dass die Kelche schmelzen.
Aber als die Kelche so anfangen zu schmelzen und herunter zu fließen, bemerkst du, dass sie nicht etwa einfach so schmelzen und hinabfließen, so wie es die Gravitation eigentlich vorsehen würde, sondern sie verschmelzen zu dem Abbild eines eigenartigen, riesigen Schwertes, weiß leuchtend, das dann aber noch in einem letzten Aufleuchten, wo die sogar die Augen zuhalten muss, so sehr blendet es sich, dass dann auch noch einmal explodiert mit einem beißenden Fauchen des Feuers. Und dann kommt nur noch Rauch raus und das purpurne Feuer erlischt. Dann hörst du aber zu deinem Schrecken ein steinernes Knirschen und die sechs Statuen öffnen die Augen. Dahinter verbirgen sich grüne Augen, die leuchten und sie setzen sich in Bewegung.
Oh shit, ey.
Ja, meine Lieben, ihr fragt euch, warum das so ein tristes, klaviergeladenes Ende gibt. Nun ja, ich dachte zur Beerdigung der Schwafelheldin mal was anderes, oder? Ach nein, der Tod der gesamten Gruppe findet ja erst nächste Folge statt. Spoiler Alert, Hashtag falsch rum. Ihr seht schon, Meister Henny ist sehr fröhlich, denn zwar habt Grimm vom See es geschafft, die Kaffeetassen wieder in den Schrank des Schicksals zurückzuräumen. Allerdings wird es natürlich unmöglich werden, aus diesem Chaos zu entfliehen und diese Armee der Finsternis von Priestern, Marus, Krakonion und Paul Hogan zu entfliehen. Ich freue mich sehr darauf, wie es nächste Woche weitergeht und ich freue mich sehr darauf, wie die Schwafelhelden, die fest damit gerechnet haben, dass das Purpurfeuer direkt hinter dem Priester auf sie lauert, aber nicht damit gerechnet haben, dass hier ein Werner-fuchsischer, unnötig komplizierter Flaschenzug auf sie wartet, denn aus dieser Misere wieder rauskommen wollen. Wer wird sterben und wann? Es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen, an dieser Stelle wieder einmal vielen Dank von mir, Meister Henny, der diesen Part des Podcasts, nicht sadistisch-psychopathischen Teil meiner selbst. Ich freue mich, dass ihr uns die Stange handelt. Und ja, das Finale ist ganz schön heiß und es geht noch weiter, denn das war nur die vorletzte Folge der sieben magischen Kelche und das furiose Ende mit hoffentlich nicht allzu vielen prophezeiten Spieler und Spielerinnen bzw. Heldinnen-Toten kommt dann nächsten Sonntag. Ich danke euch an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuhören und wie immer, verzeiht, dass wir uns den Montag ausgesucht haben als Release-Tag. Bei uns gilt wie immer die Regel, wir bringen jede Folge an einem Sonntag raus, plus minus 7 Tage. Ihr wisst Bescheid. So, also in diesem Sinne, schreibt uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram, dort sind wir zu finden und wir sind auch bei Discord, discord.schwafelhelden.de, dort könnt ihr euch mit uns auch unterhalten. So, und eine E-Mail geht natürlich auch, depesche@schwafelhelden.de. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, natürlich im Namen meiner heißgeliebten Freundinnen und Schwafelheldinnen, in Dankbarkeit dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Bis nächste Woche, bleibt gesund und rollt die Würfel.